HR2 Kultur zum Nachhören. Camino.
Guten Morgen, meine Damen und Herren, mein Name ist Karin Wirschem. Am vergangenen Mittwoch wäre Nelson Mandela 100 Jahre alt geworden. 27 Jahre lang saß er unter dem Apartheid-Regime im Gefängnis. Als er 1990 freigelassen wurde, führte er Südafrika in ein neues demokratisches Zeitalter. Doch wie steht es heute um sein Vermächtnis? Ist die damals von dem Kapstädter Erzbischof Desmond Tutu geprägte Vision der Regenbogen-Nation Realität geworden? Und welche Rolle spielen die Kirchen heute im Kampf gegen Armut und Ungerechtigkeit? Schatten unterm Regenbogen. Hören Sie in Camino in HR2 Kultur einen Beitrag von Juliane Ziegler über Südafrikas mühsamen Weg zur Gerechtigkeit.
Eine Gruppe in traditionell afrikanischen Gewändern an einer Straßenkreuzung. Die Frauen und Männer klatschen, rufen, stampfen mit den Füßen. Die Sonne knallt vom Himmel. Hier in Soweto gibt es kaum hohe Gebäude oder Bäume, die Schatten spenden. Reisebusse halten in den Seitenstraßen. Menschengruppen schieben sich durch die hügelige Straße, bleiben bei den Musikern kurz stehen. Am Rand der schmalen Straße sind Stände aufgereiht. Hier gibt es auffällig gemusterte Tücher, T-Shirts mit dem Porträt Nelson Mandelas, Südafrika-Flaggen und bunten Perlenschmuck zu kaufen. Hier in der Villa Kasi Street Nummer 8115, einem kleinen Backsteinhaus, hat Nelson Mandela mit seiner Familie vor seiner Haft gelebt. Er wird im Land wie eine Ikone gefeiert. Im Juli 2018 wäre Nelson Mandela 100 Jahre alt geworden. Eine Ecke weiter, das Haus von Desmond Tutu. Die Villa Kasi Street ist wohl die einzige Straße weltweit, in der zwei Nobelpreisträger gewohnt haben. Entsprechend zieht sie Touristen an.
Ich komme aus der Zentralafrikanischen Republik. Mandela ist eine große Persönlichkeit für uns, ein Symbol. Deshalb bin ich heute hier. Er steht für Freiheit und Gleichheit zwischen den Menschen. Alle sind gleich geboren, ob schwarz oder weiß. Sie sind alle Menschen. Es ist schön hier. Und eine große Figur, ein Symbol Afrikas, lebte hier. Für mich ist es fantastisch.
Durch das kleine, einstöckige Wohnhaus drängen sich die Besucher. Im Hof macht eine Gruppe junger Mädchen Selfies vor Bildern von Winnie und Nelson Mandela.
Er ist wie der Vater der Nation. Er ist unser Vater. Natürlich nicht biologisch, aber in gewisser Weise ist er unser Vater. Er hat für uns gekämpft. Und heute haben wir die gleichen Rechte wie alle anderen. Insofern bedeutet er viel für uns. Schwarze afrikanische Kinder hatten nicht die Möglichkeit, in afrikanische Schulen zu gehen. Aber ich konnte jetzt eine afrikanische Schule besuchen und kann die Ausbildung machen wie jeder andere auch. Ich bin 19 und es bedeutet mir viel, hier zu sein. Denn zu diesen Zeiten waren wir noch nicht geboren. Aber hier, durch die Bilder und alles hier, erfahren wir, was los war. In those times we weren't born yet, but now we get to witness it
through pictures and everything. 1948 gewann die burisch geprägte Nationale Partei die Wahlen in Südafrika. Damit begann die Apartheid-Politik. Die Rassentrennung wurde auf brutale Weise umgesetzt. Schwarze, Farbige und Inder wurden in allen gesellschaftlichen Bereichen entrechtet. Der Arbeitsmarkt, öffentliche Einrichtungen, der Bildungssektor, strikt getrennt. Und wie positionierte sich die Kirche in dieser Zeit?
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist zu betonen, dass es während der Apartheid die Kirche nicht gab.
Boniface Mabanza ist Theologe und koordiniert die kirchliche Arbeitsstelle Südliches Afrika, kurz CASA. Eine Informations- und Servicestelle mit Sitz in Heidelberg.
Es gab unterschiedliche Kirchen, die unterschiedliche Standorte hatten, entsprechend auch unterschiedliche Beziehungen zum Apartheid-Regime hatten. Grundsätzlich ist das so, dass das gesamte Konstrukt Apartheid ideologisch betrachtet nicht möglich gewesen wäre ohne eine Lehre, eine theologische Begründung. Die wurde auch von Kirchen geliefert.
Die Kirche der Weißen, die niederländisch reformierte Kirche, unterstützte und beeinflusste die Apartheidspolitik. Sie lieferte den theologischen Unterbau für das Konzept der Rassentrennung. Mit Verweis auf Altes und Neues Testament wird die Diskriminierung der schwarzen Bevölkerungsmehrheit als gottgegeben gerechtfertigt. Zwar gibt es einige wenige Weiße, die sich dagegen engagieren und sich solidarisch zeigen. Die große Mehrheit jedoch weiß ihre Privilegien zu nutzen. Ein gemeinsamer Gottesdienst von Weißen und Schwarzen in dieser Zeit undenkbar. Schwarze Kirchen hingegen haben versucht, mit der Bevölkerung Widerstand zu leisten, so Mabanza.
Daraus hat sich etwas sehr Interessantes entwickelt, eine Form von Befreiungstheologie, die Black Theology, die von Menschen wie Desmond Tutu vertreten wurde, aber auch von vielen anderen.
1978 wird der charismatische Theologe und anglikanische Bischof Desmond Tutu Generalsekretär des Südafrikanischen Kirchenrates SACC. Seine Person ist von da an eng verbunden mit der Geschichte des schwarzen Widerstandes und der letztlich erfolgreichen Befreiung Südafrikas.
Ich habe noch in Erinnerung diesen Satz von Desmond Tutu, der einmal fragte öffentlich, beten wir zum gleichen Gott wie die weißen Südafrikaner? Haben wir den gleichen Gott oder beten sie zu etwas anderem als wir? Und das hat sich so durchgezogen und meiner Meinung nach zieht sich das auch heute durch.
1984 erhält Desmond Tutu für seinen gewaltlosen Einsatz gegen das Regime den Friedensnobelpreis. Zwei Jahre später wird er zum anglikanischen Erzbischof von Kapstadt ernannt. Für die Befreiungsbewegung und im Kampf gegen die Apartheid habe Desmond Tutu eine sehr zentrale Rolle gespielt, sagt Boniface Mabanza.
Weil er ganz früh von seinem ganzen theologischen Denken her verstanden hatte, in einem Kontext, in dem die politischen Parteien verboten sind und die meisten Führer dieser politischen Parteien entweder im Gefängnis sitzen auf Robben Island oder im Exil sind, überall in Afrika, in Europa, kommt auf die schwarzen Kirchen eine große Rolle zu. Und wir brauchen viel Mut, um diese Rolle wahrzunehmen und wir müssen sie wahrnehmen.
Mitte der 1970er Jahre eskaliert die Situation in Südafrika. Das Regime wird immer brutaler. Der Bürgerrechtler Steve Biko wird im Gefängnis zu Tode gefoltert. Der Widerstand in der Bevölkerung nimmt zu. Geschäfte weißer Besitzer werden boykottiert. Wirtschaftlich ist Südafrika stark angeschlagen. Das Ausland verhängt Sanktionen und eine internationale Medienkampagne zur Befreiung Nelson Mandelas sorgt für weiteren Druck. Mitte Februar 1990 ist es soweit. Nelson Mandela wird aus der Haft entlassen nach 27 Jahren im Gefängnis. Tausende Anhänger bejubeln ihn. Die politischen Machtverhältnisse werden auf den Kopf gestellt.
Nelson Mandela, begleitet von seiner Frau Winnie, ist frei. Bis vor kurzem wusste niemand, wie er aussieht. Fotos von ihm durften nicht veröffentlicht werden. Heute aber wurde seine Freilassung sogar vom südafrikanischen Fernsehen übertragen. Gegen 19 Uhr erschien Mandela schließlich auf dem Balkon des Rathauses von Kapstadt. Aber selbst dann war die Menge nicht zu beruhigen.
In seiner Rede dankte Mandela zuerst allen, die sich im Kampf gegen die Apartheid engagiert hatten. Jenen verdanke er seine Freiheit. Nach seinen Worten wird der bewaffnete Kampf gegen die südafrikanische Regierung weitergehen. Wir haben keine andere Wahl, so Mandela wörtlich. Die Voraussetzungen, die zur Gründung der Kampforganisation ANC des Afrikanischen Nationalkongresses geführt hätten, bestünden noch weiter.
1994, nach dem relativ friedlichen Umsturz, finden erstmals demokratische Wahlen statt. Gewinner ist der lange verbotene African National Congress, kurz ANC. Nelson Mandela wird der erste schwarze Präsident von Südafrika. Und von nun an sind Schwarze und Weiße vor dem Gesetz gleichgestellt. Desmond Tutu ist es, der nach dem Ende des Apartheid-Regimes 1994 den Traum der Regenbogennation prägt. Damit will er vermitteln:
Wenn wir zusammenkommen in unserer Buntheit, werden wir stärker als Nation. Aber ihm war auch bewusst, dass diese Buntheit eine Vision ist, die es zu realisieren gilt. Es ist keine Wirklichkeit, die schon da war,
sagt der afrikanische Theologe Boniface Mabanza. Neben einer neuen Verfassung benötigt Südafrika noch etwas anderes: gesellschaftlichen Frieden. Es wird die Wahrheits- und Versöhnungskommission einberufen. Desmond Tutu wird ihr Vorsitzender. Mehr als 20.000 Aussagen untersucht die Kommission zwischen 1996 und 1998. Heilung und Aufarbeitung des Apartheid-Traumas. Das ist die Idee.
Wir sind so eine kaputte Nation, wir sind so zerstört. Und wie Mandela selbst sagte, das Apartheidsregime hat nicht nur den Opfern Schaden zugefügt, sondern auch die Täter selbst. Sie haben in ihrer Menschlichkeit verloren.
Die Stimmung zu jener Zeit ist explosiv und die einstigen Machthaber fürchten sich vor der Rache der Schwarzen. Daher soll die Kommission Ruhe in ein aufgebrachtes Land bringen und den Weg in eine gemeinsame, versöhnte Zukunft ebnen. Nicht nur auf weiße Täter konzentriert sich die Kommission. Sie prangert auch Folter und Attentate des ANC, des Afrikanischen Nationalkongresses, an. Damit sorgt sie für neue Missstimmung im Land.
Die Wahrheit- und Versöhnungskommission hatte die Aufgabe, den Patienten zu stabilisieren. Das war sowas wie eine Intensivstation. Und die Rolle der Intensivstation besteht darin, einen Patienten so zu stabilisieren, dass er auf die normale Station geht für die weitere Behandlung.
Erinnert Boniface Mabanza an ein Bild, das Desmond Tutu geprägt hat. Doch es kommt anders.
Die Politiker haben beschlossen, den Patienten nach der Behandlung auf der Intensivstation zu entlassen. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich, weil eine Wiederkehr der Krankheit immer möglich ist und sie ist auch da.
Die Aufbruchstimmung von damals ist verflogen. Heute, fast 25 Jahre später, ist Südafrika ein angeschlagenes Land. Ein Großteil der schwarzen Bevölkerung lebt noch immer in Armut. Trotz des Rohstoffreichtums und einer Volkswirtschaft, die nach Nigeria die zweitgrößte des Kontinents ist. Südafrika gilt als eines der Länder mit der größten Kluft zwischen Reich und Arm.
Diese Konzentration von ökonomischer Macht ist ungesund für die Demokratie, weil mit dieser Konzentration von ökonomischer Macht auch die Gefahr immer besteht, dass Entscheidungen nicht von denen getroffen werden, die gewählt werden und die Legitimität durch demokratische Wahlen haben, sondern von denen beeinflusst werden, die ökonomische Macht in ihren Händen haben.
Die Macht in Südafrika hatte in den vergangenen 9 Jahren Jacob Zuma inne. Er hatte die Ideale des Befreiungskampfes, seiner Gier nach persönlichem Reichtum, geopfert. Nun ist er angeklagt wegen Bestechlichkeit, Betrugs, Korruption. Seit Februar 2018 hat das Land mit Cyril Ramaphosa einen neuen Präsidenten. Auf ihm liegt nun die Verantwortung, Südafrika neu aufzustellen. Themen wie die Abschaffung der Studiengebühren oder die Umverteilung von Land sorgen derzeit für hitzige Debatten. Der Zugang zu Bildung ist immer noch von Herkunft und Einkommen bestimmt.
Wenn man sieht, wie schnell hier Gewalt eine Rolle spielt, wie schnell zu Fäusten, Gewehren, Messern gegriffen wird, wenn es hier Konflikte gibt, dann hat Südafrika einen Punkt erreicht, wo sie überlegen müssen, wir rutschen weiter ab. Das Glas ist im Endeffekt halb leer. Wir machen es ganz leer oder wir rappeln uns auf. Wir sind momentan in einer ganz kritischen Phase unserer Demokratie,
sagt der katholische Pfarrer Stefan Hippler. Er lebt seit 1997 in Südafrika und war von der Deutschen Bischofskonferenz als Priester für die deutschsprachige katholische Gemeinde am Kap nach Südafrika entsandt worden. 12 Jahre lang arbeitete er in diesem Dienst. Heute ist er als Vertretungspriester tätig. Stefan Hippler hat die Hilfsorganisation Hope Cape Town gegründet, eine Initiative, die sich um HIV-infizierte Kinder und Familien kümmert. Die Situation ist katastrophal. Jeder 5. Südafrikaner zwischen 15 und 49 Jahren ist mit dem Virus infiziert. Gerade bei jungen Leuten beobachtet er eine wachsende Frustration.
Jetzt haben wir eine zweite Generation, denen alles versprochen ist und wo nichts eingehalten wurde und die momentan damit zurechtkommen müssen, dass es seit vielen Jahren eine schwarze Regierung gibt, die, was die Zukunft der jungen Menschen angeht, fast komplett versagt hat. Es gab keine Heilung. Sie haben wirklich eine kranke Gesellschaft. Der Prozess, das durchzuarbeiten für eine Gesellschaft, der hat nicht stattgefunden. Und was wir jetzt erleben, ist, dass die Wut, die Enttäuschung auch der älteren Generation auf die jüngere Generation übertragen wird. In der Bibel heißt es immer so schön, dass die Sünden der Väter auf die Söhne übergehen. Und genau das erlebt man hier.
Ihr seid frei. Südafrika ist frei. Ihr werdet in einem gerechten, demokratischen Land aufwachsen. Solche Slogans werden den jungen schwarzen Südafrikanern seit dem Ende der Apartheid eingeschärft. Sie sind die Born Free, jene Generation, die die Rassentrennung nicht mehr erlebt hat. Sie, die vermeintlichen Nutznießer des neuen gesellschaftlichen Systems, müssen das Erbe der Revolution nur noch verwalten, so heißt es. Doch 27 Jahre nach dem Ende der Apartheid ist der Alltag der schwarzen Südafrikaner von Armut, Frustration und Gewalt geprägt. Bandile Msana gehört zu dieser Generation. Er lebt in Langa, einem Township Kapstads. Von Hoffnung ist hier nicht viel zu spüren. Die Siedlungen baufälliger Hütten und Wellblechhäuschen ziehen sich kilometerlang. Die Straßen sind staubig, die Strom- und Wasserversorgung ist häufig mangelhaft. Wenn der Himmel klar ist, sieht man von Langa aus den Tafelberg. Der Glanz von Nelson Mandela verblasst allmählich hier im Township.
First of all, Mandela did a lot, but I believe that his image is sort of altered.
Zunächst einmal, Mandela hat wirklich viel getan. Aber ich finde, sein Image ist doch etwas überbewertet. Es gab auch Leute wie Robert Sobukwe, Steve Biko, die ähnlich bewertet werden sollten wie Mandela. Es gab eben auch andere Leute, die diese Rolle während der Apartheid hatten.
Mit dem Ende der Apartheid-Regierung gingen mehr als 300 Jahre Vorherrschaft der Weißen vorbei. Die Rassentrennung fiel, Gesetze gegen die gesellschaftliche Segmentierung wurden erlassen und Schwarze bekamen Zugang zu Bildungseinrichtungen sowie zu öffentlichen Räumen. Doch die Lebensumstände haben sich für die Mehrheit der Südafrikaner nicht geändert. Weiterhin bleiben Orte wie Langa Sammelbecken für Arme. Weiterhin sind die dortigen Bewohner von gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Teilhabe größtenteils ausgeschlossen. Weiterhin werden bestimmte Privilegien in erster Linie von der Hautfarbe bestimmt. Die Born Free Generation? Ein Etikettenschwindel? Von der Politik fühlt sich Vandile nicht vertreten, zumal einige schwarze Politiker ihre Macht ausgenutzt und sich bereichert haben. Auch der neue Präsident Cyril Ramaphosa beklagt er. Vandile sagt, Südafrika brauche dringend einen Wechsel, zumal die Politik nur einen kleinen Teil repräsentiere.
Holt die jungen Leute, einen Weißen aus der privilegierten Schicht, einen Schwarzen, einen Farbigen, zusammengebracht, ins Parlament geschickt und dann wird sich etwas verändern.
Theologe Boniface Mabanza bestätigt, dass es an Austausch der Menschen untereinander fehlt. Für ihn ist die wichtigste Aufgabe die Begegnung der Menschen in Schulen, Universitäten, in Kirchen. Sich aufeinander zubewegen, miteinander sprechen, sich kennenlernen.
Alles, was stattgefunden hat in den letzten Jahren rund um Identität, Identität Südafrikas, Identität der Menschen, was jetzt diskutiert wird unter Dekolonialisierung der Bildung, das ist Ausdruck einer Politisierung der Jugend. Eine Jugend, die sich nicht zufrieden gibt mit der Versöhnung à la Mandela.
Denn der habe zu viele Zugeständnisse gemacht, meinen viele. Zum Beispiel die Jugendlichen, die sich mehr mit Nelson Mandelas zweiter Ehefrau Winnie identifizieren. Als Winnie Anfang April 2018 starb, hat es manche Debatten im Land neu entfacht. Winnie Mandela ist umstritten. Die einen sehen in ihr eine Verräterin, die anderen die wahre Kämpferin und Mutter der Nation. Nelson Mandela wiederum hätte in seinen Forderungen um das neue Südafrika viel radikaler sein und mehr fordern müssen, so manche Stimmen. Ndaba Mandela, 35 Jahre alt, ist einer der Enkel Mandelas. Ihn macht es wütend, wenn er diese Kritik an seinem Großvater hört.
Nelson Mandela hat seinen Beitrag geleistet. Dieser Mann hat gekämpft, bis er 80 Jahre alt war. Wie kann man also behaupten, er habe eine Chance vertan? Das bedeutet, dass man die Verantwortung von sich selbst wegschiebt. Besser wäre es, die Herausforderung anzunehmen und mit dem Kampf weiterzumachen.
Nelson Mandela die Schuld zu geben dafür, was heute schiefläuft, dem widerspricht sein Enkel Ndaba. Er betont, dass derartige Gesellschaftsumbrüche wie die Überwindung des Kolonialismus und der Apartheid länger als eine Generation benötigen.
Wir sind erst seit 27 Jahren frei. Und diesen Mist, den das Apartheid-System angerichtet hat, kann man nicht, bedauerlicherweise, innerhalb von 30 Jahren ungeschehen machen. Das ist zu kurz. Es wird Generationen dauern, bis diese psychischen Ketten fallen, die das Apartheid-Regime uns angelegt hat.
chains that the apartheid system created.
Ndaba Mandela versucht, das Erbe seines Großvaters fortzuführen. Dafür hat er zum Beispiel ein Stipendien- und Ausbildungsprogramm für junge Afrikaner auf die Beine gestellt.
Also, ich finde, unser Land bewegt sich in die richtige Richtung. Letztendlich gehen wir gerade mit der Landfrage eines der heikelsten Themen an. Insofern bin ich ziemlich zuversichtlich, dass sich unser Land in den kommenden 10 Jahren noch besser entwickelt.
Nicht alle sehen diese Entwicklungen so positiv. Etwa Pfarrer Stefan Hippler. Er betont, dass man die gegenwärtigen Veränderungen mit Bedacht angehen müsse und meint,
dass da besonders die Kirchen eigentlich eine Rolle spielen sollten, was sie für meine Begriffe nur sehr bedingt tun oder die falschen Themen drauf haben. Wir müssen schauen, dass wir den Kurs um 180 Grad drehen.
Doch gegenwärtig ist die schwarze Kirche mit sich selbst beschäftigt und gerät in eine Krise, berichtet Theologe Mabanza.
Eine Art Identitätskrise, aber die sich auf verschiedenen Ebenen manifestiert hat. Natürlich gab es von dem Moment an, wo das Regime nicht mehr war, diese Erkenntnis bei vielen, wir müssen uns aufeinander zu bewegen. Aber im Blick auf die traditionellen Kirchen würde ich sagen, es gab immer wieder Versuche, aber das ist nach wie vor ein sehr schwieriger Dialog.
Dabei hat ein neues Südafrika nur eine Chance, wenn sich alle der Vergangenheit stellen. Doch viele sind nicht bereit, ihr Fehlverhalten einzugestehen. Oder noch schlimmer, sie reden die Verbrechen der Apartheid klein. Auch in den Kirchen. Dafür muss auch die weiße Kirche, die das System unterstützt hat, eine andere Haltung zu ihrer Vergangenheit einnehmen.
Ihr habt eine Rolle gespielt, und zwar eine sehr negative, in der ihr die theologische Begründung geliefert habt und das System aufrecht erhalten habt, indem ihr zum Beispiel die Soldaten gesegnet habt, die an verschiedene Orte gingen und Befreiungskämpfer ermordet haben.
Ich bin relativ enttäuscht von den Kirchen, muss ich sagen. Da fehlt so der Biss. Es fehlt so dieser Wille, wirklich Dinge anzugehen. Man ist halt vorsichtig, weil man eine eigene Geschichte hat, wo Gemeinden geteilt waren nach Schwarz und Weise und wo sehr viel aufzuarbeiten ist. Wenn jede der Kirchengemeinden in ihrer Gemeinde die Frage von Rassentrennung, von Reconciliation, von Versöhnung angehen würde und wären Inseln des Vorbilds für diese Dinge, dann wäre das wie ein Hefeteich, ein Sauerteich, der sozusagen diese Gesellschaft durchzieht. Also es ist noch ein weiter Weg zu gehen und von daher ist die Stimme der Kirche sehr, sehr schwach geworden und da fehlt mir auch so ein bisschen der Enthusiasmus. Man will sich halt nicht die Finger verbrennen, weil auch viele Fragen im Verhältnis von Kirche und Staat noch nicht geklärt sind.
Schwarze und Weiße in Südafrika leben nach wie vor weitgehend ohne große Berührungspunkte. In den Kirchen und Gemeinden ist diese Trennung ebenfalls noch vorhanden. Das bestätigt auch Boniface Mabanza.
Deswegen spreche ich hier von einer deutsch-lutherischen Kirche, was auch bedeutet, dass es auch in Südafrika eine schwarze lutherische Kirche gibt, was 24 Jahre nach Abschaffung der politischen Apartheid total absurd ist. Aber da sind Strukturen, die auch vom Ausland so anerkannt werden, da wo es auch um Kooperation geht mit dem Ausland, zum Beispiel mit EKD oder mit anderen kirchlichen Strukturen in anderen Ländern. Sie werden auch solche anerkannt, sie werden auch so gefördert.
Boniface Mabanza sieht diese Trennung der Kirchen als großes Problem. Dazu kommt, er beobachtet immer wieder rassistische Denkmuster. Etwa aktuell die Art und Weise, wie die Kirche den korrupten ehemaligen Präsidenten Jacob Zuma bewertet.
Ich kann zum Beispiel argumentieren, Korruption ist schlecht, schadet der Gesellschaft und schadet vor allem den Armen, die darunter leiden, dass Mittel, die genutzt werden können für Investitionen in Bildung, Gesundheit, Basisinfrastruktur, Arbeitsmarkt, dass diese Mittel veruntreut werden zugunsten von ein paar wenigen Individuen. Aber wenn ich den Eindruck erwecke, alles, was da passiert mit Korruption, hat mit deren Kultur und mit deren Hautfarbe zu tun, dann ist das ein Problem.
Doch wie können Politik und Gesellschaft in Südafrika dem entgegentreten? Boniface Mabanza.
Eine Kommission einsetzen, die ganz genau analysiert, welche Orte gibt es in Südafrika, welche Sektoren, Bereiche, wo diese Trennung aufrecht erhalten wird. Und da mit der Härte der Gesetze sanktionieren. Das ist die Ebene der Regulierung. Und die ist möglich.
Die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen, ist entscheidend. Der Aussöhnung müsse viel mehr Raum gegeben werden, meint Mabanza. Und die Vision der Rainbow Nation, der Regenbogennation? Wie steht es in Südafrika um Sie?
Das ist ein Traum. Ich glaube, es gibt keinen besseren Ausdruck als der, den Desmond Tutu selbst geprägt hat. Ein Patient gehört nicht entlassen vom Krankenhaus, gehört noch dahin. Und damit er wieder heil werden kann, ist es wichtig, nicht nur die richtige Diagnose zu stellen, sondern auch die Behandlung genau zu dosieren. Angesichts der Tatsache, dass die Armut nach wie vor groß ist und sie ist nach wie vor rassistisch geprägt, angesichts der Tatsache, dass die Ungleichheiten sehr groß sind, wäre es total töricht zu sagen, der Traum wäre jetzt schon Wirklichkeit.
Boniface Mabanza betont, es sei wichtig, an dem Traum festzuhalten, denn er gebe Orientierung und erinnere daran, wofür die Freiheitskämpfer von einst eingetreten seien. Dass es ein langer Prozess werden wird, dessen war sich Nelson Mandela bewusst, als er sagte:
Ich bin diesen langen Weg zur Freiheit gegangen, doch ich habe folgendes Geheimnis entdeckt. Wenn man einen hohen Berg bestiegen hat, stellt man fest, dass es noch viele andere Berge zu besteigen gibt.
Sein Enkel Ndaba sieht sich darin bestärkt, die Erinnerung an seinen Großvater und dessen Leitbild zu pflegen.
Das ist sehr inspirierend, denn es zeigt uns, dass auch wir Großes erreichen können. Und es ist eine permanente Ermahnung, was für ein Leben wir anstreben sollten. Wir sollten große Träume haben und sie niemals aufgeben. Sie könnten Realität werden.
We should dream big and never forgive your dreams, because you can make your dreams into reality.
Schatten unterm Regenbogen. Südafrikas mühsamer Weg zur Gerechtigkeit. Sie hörten einen Beitrag von Juliane Ziegler. Wenn Sie regelmäßig über Religion und Kirche in den Programmen des HR informiert werden möchten, dann empfehlen wir Ihnen den Newsletter der HR Kirchenredaktion. Sie können ihn im Internet bestellen unter der Adresse www.religion.hr.de.